Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Dit war normal. Ein Frauenleben in der DDR und danach. Von Katharina Thoms.
Wo haben wir denn hier? Griechenland. Hier, unser Holidaybus. Das war doch...
Das war bei diesen Klostern da, glaube ich.
Ja, ne? Ja, genau.
Meteora, ja.
1991 war das. Das erste Mal in den Urlaub fahren. Einfach, wohin sie wollte. Wir sind nach Griechenland gefahren, meine Mutter und ich. Und es war wohl das Außergewöhnlichste, was sie bis dahin in ihrem Leben getan hatte.
Natürlich reisen. Überleg mal, der hat die Kataloge gekriegt und so. Und dann stand da Griechenland. Griechenland, ja. Na, da fahren wir dahin und so. Und überhaupt, dass man Paris und... Weiß ich, London. Und also das waren ja eigentlich Monddörfer, Mondstädte. Also überhaupt nicht dran zu denken. Und so bis dahin. Und jetzt auf einmal, ja, du kriegst da Angebote. Ja, das kann man machen. Und da fahren wir hin. Und so. Italien, also überleg mal.
Ja, ich überlege. Und sitze mit meiner Mutter in ihrer Einraumwohnung am Wohnzimmertisch. Braune Kacheln in Holz gefasst. Eine Anschaffungserrungenschaft aus den frühen 90er Jahren.
Also überleg mal.
Ich überlege. Und das Gefühl ist wieder da. Dieser Gedanke. Wahnsinn. Das dürfen wir jetzt machen. Ein Gefühl, das meine Mutter mir schon eingepflanzt hat, als ich 10 Jahre alt war.
Wir fahren dahin, jetzt können wir das. Wisst ihr, das war eigentlich das Tollste an der Sache, dass man eigentlich fahren konnte. Du warst eingesperrt. Wo war ich denn? Ich war einmal in Budapest. Das war für mich, oh toll, also Budapest, wisst ihr, da. Und dann, naja, und in Polen war ich mal bei Verwandten. Das war meine einzige Auslandserfahrung. Und jetzt, und dann war, du hast dich damit abgefunden, da kommst du nie hin. Du hast im Fernsehen Bilder gesehen, dachtest, toll, naja. Was soll's? Und dann war mit mal die Möglichkeit, Mensch, da kann man hinfahren und das kann man selber sehen.
Meine Mutter hat bis dahin ihr Leben in der DDR verbracht. Ich dachte immer, ein ziemlich durchschnittliches Leben. Nicht besonders aufregend. Keine Fluchtversuche. Sie war auch nicht bei der Stasi. Nicht in der Partei. Aber auch keine oppositionelle Künstlerin. Meine Mutter war vom Dorf, wollte durchkommen und hat es zur Facharbeiterin gebracht, war alleinerziehend, geschieden, unabhängig.
Also ganz normal.
Eben, dachte ich auch. Sehr lange.
Das war ganz normal.
Eine Biografie wie die unzähliger anderer Frauen. Trotzdem, irgendwas war anders. Sie war anders, anders als die Mütter meiner Freunde im Westen. In Baden-Württemberg, hier, wo ich schon lange lebe inzwischen. Meine Mutter hat immer gearbeitet, kein Traumjob. Sie hat nichts geerbt, keine Schulden gemacht, ihr gehören keine Immobilien. Sie hat sich durchgewurschtelt im Leben, auf eigene Faust. Weiterkommen, selbstständig sein, das war ihre Botschaft. Mach dich nicht abhängig.
Und das war eigentlich ganz normale Einstellung.
Normal? In einem außergewöhnlichen Staat? Und was hat diese Normalität mit der DDR zu tun?
Jo, denn eigentlich können wir gleich mal da anfangen.
Anderthalb Jahre lang habe ich meine Mutter dazu immer wieder ausgefragt. Über Liebe, Alltag, Leben in der DDR. Als Journalistin und Tochter. Ich habe sogar alte Gespräche wiedergefunden. Ein echter Schatz. Damals auf Kassette aufgenommen.
Auch schon vor 10 Uhr?
Vor über 20 Jahren. Noch ein bisschen unbeholfen als Schülerin. Da habe ich sie schon mal ausgefragt. Aber egal, ob in den 90ern oder heute. Meine Mutter hat ihr Leben in der DDR immer so gesehen.
Man wusste einfach, man lebt so und wir konnten nicht weg. Also man muss sich arrangieren mit dem System. Was bleibt dann denn übrig?
Angefangen haben sie fast gleichzeitig, meine Mutter und die DDR. Geboren ist sie genau zwischen Kriegsende und DDR-Gründung. Noch in der SBZ, der sowjetisch besetzten Zone. Sie war ein braves, manchmal schüchternes Mädchen vom Dorf. Aus der Uckermark. katholisch sogar, aber wenn es darauf ankam, dann konnte sie auch anders. Aber eigentlich...
Ich wusste ja, was einem passiert. Man wusste ja, dass du leicht eingesperrt werden konntest. Und so, und ich wollte durchkommen und... Also, wenn's... Nee, ich hätte nie irgendwie was laut gegen Staat oder protestiert oder demonstriert. Nee, dazu war ich zu feige.
Es war ein hartes Leben. Als Kind auf dem Dorf in der Uckermark, als Jugendliche in der noch jungen DDR.
Man hat gearbeitet, hat sein Stückchen Acker bestellt, seine Gärten, versucht durchzukommen. Es war ja nicht leicht. Im Winter gab es wenig Arbeit auf dem Land. Da haben wir ganz schön geknapst. Da hatten wir zum Glück immer noch diese Hühner, Kaninchen und Schweine, damit wir dann über den Winter kommen. Und so ein Schwein wurde verkauft. Das war dann so der Notgroschen. Und so, also meine Mutter hat manchmal im Winter nur 20 Mark gekriegt.
Im Monat?
Im Monat. Weil keine Arbeit war, dann konntest du nirgendwo hin. Wir waren nicht reich gesegnet. Und dann eben, dass wir Hühner hatten und so, dass wir selber so, eben, wir hatten Eier und konnten die Eier dann auch verkaufen. Die haben die gut bezahlt, besser bezahlt. Im Laden hast du dann billiger gekriegt.
Echt, ja?
Ja, weil die brauchten die ja, wisst ihr? Die haben ja manchmal, damit sich das lohnt, 4 Wochen gesammelt, wisst ihr? Aber das waren dann frische Eier vom Dorf. Da war ja, wir haben zwar unsere Nummer aufgeschrieben, damit wir wussten, wie viel Geld und so. Und die haben sie teurer bezahlt, als sie sie denn verkauft haben.
Das ist Sozialismus.
Das war Sozialismus, genau. Siehst du, wie so ein Brot, da 90 Pfennig und so. Und die Leute haben Brot gekauft und an die Viecher verfüttert, weil es so billig war.
Zu dritt waren sie. Mutter, Schwester und kein Vater. Der war offiziell unbekannt. Meine Mutter und ihre Schwester, uneheliche Kinder. Ein Tabu. Im Dorf, in der Familie.
Meine Güte, das klingt echt wie aus dem 19. Jahrhundert.
Ja, war es ja auch. Das war nach dem Krieg, das war vielleicht 5, 7 Jahre nach dem Krieg.
Das heißt, ihr musstet als Kinder da immer mit ran?
Ja, Schule, nach Hause, umgezogen, Lappen an die Knie und ab. Und dann hingekniet und dann wurde über den Acker gerobbt und Rüben verzogen. Und ja, wir haben es ja schon gejammert, das war ja dann auch schon warm. Wir wollten nicht mehr. Und dann meine Mutter, ach, ich habe noch ein Stück genommen. Es wurden so 12 Reihen immer abgesteckt auf dem Feld für verschiedene Arbeiter da. Und dann, ja, sie hat noch ein Stück genommen und dann wir wieder. Und manche Felder waren so lang mit dem Hügel, man hat das Ende nicht gesehen. Es war schrecklich.
Aber es war eben so und ging nicht anders. Pragmatismus schwingt immer mit in ihren Erinnerungen. Zu dritt haben sie in einer kleinen Wohnung gelebt. Küche und Wohnzimmer, gleich Kinderzimmer, gleich Schlaf-, Ess- und Arbeitszimmer. Hat nie gereicht, aber ging. Selbstversorgerin war sie, meine Oma. Hausfrau auch. Und der Garten und das Viehzeug, das lief ja alles nur nebenbei. Neben der eigentlichen Arbeit im Stall. Als angestellte DDR-Landarbeiterin auf dem volkseigenen Gut im Dorf, bei dem die Töchter immer mit anpacken mussten.
Wasser holen, wir hatten kein Wasser im Haus, wir mussten an die Pumpe. Das war so ein Stück weg und dann hatten wir so kleinere Eimer, weil die großen noch nicht, weil wir ja noch ziemlich klein waren da. Und dann Wasser holen. Und wenn wir es vergessen haben und meine Mutter irgendwo dann kam, dann aber rasch gerannt zur Pumpe und Wasser holen.
Also hattet ihr eigentlich selten Freizeit?
Nein, ja, also so, ja, wir haben dann beim Gänsehüten gespielt, da wurden dann die Gänse vom Dorf im Herbst über die Felder, die abgeernteten, da war ja noch so runtergefallene Körner oder was schon wieder rausgewachsen war, so Grünzeug. Und da wurden dann dann war jede Familie mal dran mit Gänsehüten. Naja, und da haben wir uns dann als Kinder so amüsiert. Die Kinder kamen immer zu uns. Also da war immer Trubel, wir haben gespielt. Also die Kinder mochten mich. Also das war, da wollte ich eigentlich Kindergärtnerin werden. Naja, und das war im Staatlichen nicht möglich.
Nicht möglich?
Nee, hätte nie irgendwie was laut gegen Staat oder protestiert oder demonstriert. Nee, dazu war ich zu feige.
Feige? Was heißt feige in einem Staat, in dem ein junges Mädchen ein unpolitisches Leben führen will? Dem Staat passt das aber nicht. Er will noch mehr. Und dann? Ernteeinsatz Anfang der 60er Jahre. Davon hat sie mir schon in unserem Gespräch vor mehr als 20 Jahren erzählt.
Naja, wir mussten noch immer in den Ferien auf die LPG Kartoffeln sammeln. Im Herbst war das, die Oktoberferien, eine Woche. Und da sollten wir von Montag bis Sonnabend Kartoffeln sammeln und den nächsten Montag wieder in die Schule gehen. Wir haben gesagt, wir möchten einen Tag Ferien haben. Sollen sie uns Sonnabend geben? Und wenn das nicht geht, dann sollen sie uns Montag eben frei. Und da haben sie beim Schulrat und überall, nein, wir müssen. Und dann kam das Ergebnis am Sonnabend, so gegen 10. Da wurde gerade Frühstück auf Feld geliefert. Also jeder hat eine Klappstulle gekriegt. Und dann, dass wir Montag wieder in die Schule müssen. Und da haben wir gesagt, nee, dann gehen wir nach Hause und haben uns angestellt und haben irgendwelche klassenfeindlichen Lieder gesungen, die irgendein Lehrer gedichtet hat. Für uns war das ja nicht, der Text war lustig. Also so in der Art, wenn wir nicht sind, ist die LPG pleite. Also wenn wir nicht die retten und wenn wir da nicht arbeiten, dann geht die LPG pleite. Uns war ja nicht bewusst, wie klassenfeindlich das überhaupt war, ja. Und haben uns angestellt alle in Dreierreihen und haben unsere Sachen aus dem Internat geholt und sind nach Hause gefahren. Naja, und dann ging's los die nächsten Wochen. Jeder sollte Stellungnahmen abgeben und unser Direktor wurde auf eine Dorfschule versetzt, so klitzeklein. Und unser Mathelehrer, der wurde überhaupt als Lehrer abgelöst. Der war dann Schuhverkäufer später, weil er das Lied gedichtet hat und uns angeblich aufgehetzt haben sollte.
Die Schülerinnen und Schüler, der Lehrer, der Direktor, sie alle sind schneller in Ungnade gefallen, als sie sich vorstellen konnten.
Naja, und dann gab's in den nächsten Wochen Trouble. Dann musste jeder seine Meinung dazu sagen, aufstehen vor der Klasse, sagen, dass das so total falsch ist. Ich habe gar nichts gesagt. Ich habe einfach da gestanden und habe geschwiegen.
Hattest du Angst von denen? Oder hattest du Angst, dass du jetzt irgendwelche Nachteile hast oder so?
Ich wollte nicht lügen. Und ich hätte ja lügen müssen. Und wenn ich gesagt hätte, das war aber richtig, brauchen auch unsere Freizeit. Also war das Beste, man schweigt.
Da hat man mir gesagt, also hier mit Kindergärtnerin und sozialistische Kinder erziehen, ist ja wohl bei mir dann nicht mehr drin. Also das kann ich mir abschminken. Also da werde ich wohl keine Chance mehr haben.
So ein banaler Anlass und so eine Wirkung. Das war das erste Mal, dass meine Mutter mit dem DDR-Staat direkt konfrontiert worden ist.
Naja, und das war's denn.
Und hat das auf euch nicht Eindruck gemacht, dass wegen so einer Lappalie plötzlich so eine Konsequenzen da aufgefahren werden?
Naja, da wusste man denn, also lieber kuschen, lieber ruhig sein, gar nichts mehr sagen. Ist am besten und so. Aber damals, wir waren einfach empört. Warum müssen wir die ganze Woche arbeiten für nichts? Und so, und nö, das haben wir nie eingesehen. Die Konsequenzen, dass das so ausartet, hat natürlich keiner bedacht.
Würdest du sagen, das hat dich geprägt schon so fürs Leben in der DDR, dieses Erlebnis?
Natürlich, man wusste, es kann Konsequenzen haben, wenn du wirklich so ein Drahtzieher wirst, dann bekommst du nicht weit. Du hattest keine Chance. Und da ist man dann lieber ruhig.
Sie blieb ruhig. Das war ihre Lehre aus der absurden Geschichte. Der Traumberuf war erstmal dahin, wegen einer kleinen Widerspenstigkeit, wegen eines frechen Liedes. Dabei wollte sie unbedingt weg vom Dorf, vom harten Land leben.
Schon immer. Also wenn ich aus der Schule komme, weg. Ich wollte nicht mehr da bleiben.
Die harte Arbeit, die Enge in der Familie, auf dem Dorf. Bloß keine Ausbildung hier. So wie es die DDR in den 60er Jahren gern gesehen hätte.
Du solltest wie ich Mähdrescher Fahrer oder Kälberzüchter werden, weil da Leute gefehlt haben auf dem Dorf. Und wenn du da schon mal warst, also dann. Und wir wollten ja unbedingt raus, wisst ihr? Mhm. Und da war eben die Kirche nicht die Chance.
Die Kirche als Chance. Für meine Mutter und ihre Schwester. Beide waren katholisch, damals noch nicht ganz so selten in der DDR. In der protestantischen Uckermark aber schon eher, nicht normal. Ein Relikt aus der Vergangenheit meiner Oma, sie kam aus Oberschlesien. Ihre Vergangenheit ließ sie da, auch ihren ersten unehelichen Sohn, von dem keiner wissen sollte. Den katholischen Glauben nahm sie mit und gab ihn weiter an ihre Töchter. Und für die beiden war die Kirche in der DDR tatsächlich eine Chance, rauszukommen, wegzukommen. Zusammen sind die beiden Schwestern in die Aspirantur gegangen.
Aspirantur hieß das. Das war so eine Art Haushaltsjahr erstmal für ein Jahr. Weg nach Zinnowitz an die Ostsee. Toll.
Eine Art Grundausbildung in Haushalt und Pädagogik bei katholischen Nonnen. Küche, Kinderkirche in einem katholischen Kindererholungsheim. Für meine Mutter mit 16 ein Glücksfall. Hier konnte sie einfach das machen, was sie unbedingt wollte und eigentlich nicht durfte. Mit Kindern arbeiten.
Alle 4 Wochen kamen neue Kinder zur Erholung. Damals noch, damit sie rund und dick werden und gut genährt. Also es gab sehr gutes Essen und so. Milchsuppen zum Frühstück und am Strand wurden dann Eimer mit Weißbrotstullen und Butter und Marmelade gebracht und eine Kanne Milch. Also die wurden gut verpflegt und dann haben wir eben gespielt.
Hier im Norden, ganz am Rand der DDR, ist meine Mutter eingetaucht. In eine Parallelwelt innerhalb der DDR. Die Kirche hat im ganzen Land Krankenhäuser, Kindergärten, Kinderheime betrieben. Und damit eine Lücke gefüllt im Sozialsystem der DDR. Ganz konkret auch im Leben meiner Mutter. Sie kam herum, innerhalb der Welt der katholischen Kirche. Meine Mutter hat überall mal gearbeitet, im katholischen Kindergarten, als Krankenschwester, im Kinderheim.
Also das war toll, also hat mir Spaß gemacht. Also das war schon sehr gut.
Aber?
Da hatten sie ihre Lieblinge, die sie schon von ihren anderen Klöstern kannten, die Schwestern.
Da haben sie mich auch so schikaniert, kein Bohnenwachs gegeben und dann gemeckert, dass ich da nicht richtig gebohnert habe. Der Pfarrer war auch nicht so, das war so ein Hochnäsier, der kannte nur Deutschland nach den Weinkellereien. Der hatte oben geguckt, der hat die kleinen Rott da unten ja nicht gesehen.
Gelernt, gearbeitet, geschuftet, schikaniert. Sie war dem SED-Staat ausgewichen, aber die katholische war auch keine heile Welt. Immerhin. Eine Parallelwelt.
Dann dachte ich, irgendwas muss ich ja machen, damit ich wenigstens ein Papier in der Hand habe. Und dann war diese Möglichkeit, diese Kinderpflegeschule, also auch katholisch, also wurde auch nicht staatlich anerkannt, aber so eine Kinderpflegeschule. Und da haben wir dann, bin ich dann dahin und da haben wir dann richtig gute Ausbildung gehabt. Über Kindererziehung und was man alles so machen kann, also basteln und alles sowas. Also das war schon sehr gut. Hat mir auch Spaß gemacht. Und naja, das war dann ein Jahr und dann habe ich eine richtige Prüfung und da habe ich einen Abschluss mit 1 gemacht.
Wie alt warst du denn da?
Na, da war ich schon so fast 20. Ja, und da war ja ein Heim für behinderte Kinder. Und da bin ich dann, wir hatten auch eine Schwester, die auch in dem Kurs mit mir war. Die hat dann da eine Station übernommen und ich bin dann zu ihr auf die Station. Und dann habe ich da mit behinderten Kindern gearbeitet.
Bis?
Naja, ich habe dann da meinen Mann kennengelernt.
Das Mädchen aus der Uckermark kommt in die 20er. Genau wie die DDR.
Ich hatte da eine Bekannte und die hat mich da mitgenommen. Und da war so eine Clique, die hat ein Bootshaus, also Boot gefahren. Und da habe ich den dann kennengelernt.
Warum hast du dich in den überhaupt verliebt? Oder hast du dich in den verliebt? Oder was war?
Ich weiß es nicht, frag mich nicht. Ich kann mich heute nicht verstehen, was ich an dem fand.
Na, aber irgendwas muss ja damals gewesen sein. Der muss ja, war er nett oder war er, sah er gut aus? Oder?
Naja, war, ja, ich fand, also wir haben uns gut verstanden. Wahrscheinlich war das auch diese ganze Truppe, das hat mir gut gefallen. Und so irgendwie zu so einer Clique zu hören, also nicht mehr nur im Heim, sondern draußen irgendwie. Und so, ja, wir sind Boot gefahren am Wochenende, das war schon toll.
Ja, und wie, also ich meine, dann heiratet man ja trotzdem nicht gleich oder hat man damals gleich geheiratet?
Ja, das schon. Schon wegen einer Wohnung oder so wurde ja geheiratet.
In Beziehungsdingen bloß keine Gefühlsdoselei. Meine Mutter will das eher pragmatisch sehen. Aber es stimmte ja, eine Wohnung gab es so leichter und Geld gab es auch vom Staat fürs Heiraten, Kinderkriegen. Und sie kriegte dann noch eins.
Ja, also das war eigentlich zum Plan, klar. Also alleine wollte ich nicht bleiben, so. Das war irgendwie nicht.
Wie groß die erste Liebe war, das behält sie für sich. Auf jeden Fall hielt die Verbindung nicht ewig. Die erste nicht und auch die zweite nicht.
Ich meine, auch als es denn mit meinen Männern da nicht geklappt hat, aber die Kinder, das war Nummer eins.
Und Kind Nummer eins kam dann auch schnell, mein älterer Bruder. Die Kirchenarbeit hatte meine Mutter in die Nähe von Berlin geführt. Dort hat sie Anfang der 70er Jahre Kinder mit Behinderungen betreut und wieder mit katholischen Nonnen gearbeitet. Nur, das ging auf Dauer nicht gut. Das Verhältnis zu den leitenden Nonnen wurde immer schwieriger. Sie haben sich um die Erziehung ihres Kindes gestritten. Sie sollte ihn dort von den Nonnen betreuen lassen und nur am Wochenende mit nach Hause nehmen.
Dann habe ich gesagt, naja, dann kündige ich, dann komme ich gar nicht mehr.
Anfang 20, verheiratet, mit Kind, ohne Job und noch sehr neu in diesem Erwachsenenleben.
Ja, ich war erst mal selbstständig, also erst mal nicht mehr in diesem Kokon von katholischem Heim, also wo alles wurde versorgt und so. Also da musste ich mich schon umstellen, mich selber kümmern, wisst ihr? Hier, wisst ihr, mit Einkaufen und so. Ich brauchte ja nicht einkaufen, also normale Lebensmittel oder so, das. Da musst du erst mal sehen, wie man das alles so hinkriegt, ja. Aber naja, man gewöhnt sich an alles. Wenn man muss, muss man einfach. Also so war immer meine Devise. Muss, dann musste. War halt eine furchtbare Zeit da.
An junges Familienglück erinnert sich meine Mutter nicht.
Zum Schluss, wisst ihr, der hat sein Leben gelebt. Der hat losgegangen und so. Und ich saß dann da in dieser Hütte. Geld war immer knapp. Mein lieber Herr, Dings ist lieber am Wochenende Boot fahren gegangen und ich saß dann mit dem Kleinen da.
Für die DDR gilt meine Mutter jetzt, ohne ihren Job bei der Kirche, offiziell als ungelernt.
Obwohl ich Angst hatte, wisst ihr, keine Arbeit und so.
Aber zu DDR-Zeiten war das doch eigentlich nicht so üblich, dass man, also wenn man verheiratet war, dass man dann mit Kindern zu Hause geblieben ist.
Nein, aber du musstest ja erstmal einen Krippenplatz kriegen. Oder einen Kindergartenplatz. Und das war schwierig. Das war nicht so, dass du einfach hingegangen bist, ich brauche einen Kindergartenplatz. Naja, und dann war ich, bis mein Sohn hier 3 Jahre alt war. Und dann...
Warst du zu Hause?
War ich zu Hause.
Ach echt? Das wusste ich ja nicht. So lange warst du zu Hause?
Ja, naja, was blieb mir übrig?
Hast du denn in der Zeit denn immer versucht, irgendwie einen Krippenplatz zu kriegen oder so?
Klar hat man das versucht, aber es gab nichts. Also war nicht Krippenplatz sowieso nicht. Da war so. Und dann Kindergarten. Und da habe ich dann im Kaltweizwerk Kindergartenplatz gekriegt und bin dann einfach da als Putzfrau ins Kaltweizwerk gegangen. Weil das war so Bedingung. Ich soll erst, also wenn ich da arbeite, kriege ich auch einen Kindergartenplatz in dem Kaltweizer Kindergarten. Naja, dann habe ich gesagt, klar, dann bin ich da halt Putzfrau.
Egal wie, Frauen müssen unabhängig sein. Sollen, wollen, können. So hat es meine Mutter gelebt und so habe ich es von ihr gelernt.
Frauen haben ja, die sollten ja arbeiten, sollten ja auch selbstständig sein und haben sich eben nicht so abhängig gemacht vom Mann, wisst ihr? Wenn du einen Mann hast, ach Gott, der ist der Bestimmer und so. Nö, eine Frau kann auch sagen und machen, was sie will. Und das war eigentlich ganz normale Einstellung bei allen. Also wenige Frauen, die gesagt, sich geduckt haben. Klar gab es die auch, die einem Mann alles recht machen und so, obwohl der sie behandelt hat wie den letzten Dreck. Aber nee, wenn du das nicht wolltest, das war überhaupt kein Thema.
Eben. Ganz normal in der DDR. Trotzdem, im realsozialistischen Alltag war meine Mutter, wie fast alle Frauen, weiter zuständig für den Haushalt. Fürs Einkaufen, Kümmern, Organisieren. Ob mit Mann in der Familie oder später ohne mit zwei Kindern. Ob als Putzfrau oder später als Postfrau.
Man hat nicht gekriegt, man musste halt rennen, wenn man was wollte. Oder im Laden welche kennen, so zum Beispiel wir durch die Arbeit, durch die Post. Haben wir eben eine Bücherei da in Buchladen, Bücherheber, dann haben wir eben halt mal den Globus, den es da, weiß ich, 3-4 Mal gab. Ich möchte einen. Oder hier Karl-May-Bücher gab es doch mal. Ja, aber bitte, ich will eins und so. Oder vom Winde verweht. Gab es aber auch nur unter den Ladentisch. Also das hast du nicht, aber weil wir ja gute Kunden waren, wir haben ja immer denen die Pakete gemacht, habe ich sie gekriegt. Also man musste gute Leute, also man musste Leute kennen.
Gute Beziehungen waren alltagslebenswichtig. Auch die zu anderen Postkolleginnen, denn die hatten ja wieder gute Beziehungen zu anderen wichtigen Geschäften im Zustellbezirk.
Die Frau Posner, die hatte da den Süßigkeitswarenladen da und da gab es denn hier diese Negerküsse, hießen sie ja heute, heißen ja Schaumküsse. Und wenn es die gab, dann hat sie gleich ein paar Päckchen und dann, wenn man mit ihr nett war, hat man ihn's abgekriegt, wisst ihr. Hm. Also sonst gab es die ja auch nicht. Hm. Ich meine, Schaumküsse, das ist ja, und so, oder ein Glas Pflaumenmus da. Die eine Kollegin hat dann etwa ein paar Gläser Pflaumenmus mitgebracht. Gab es auch nicht so. Also frei verkäuflich, also. Und alles sind so Kleinigkeiten oder Tempotaschentücher. Da haben sie denn unter den Kollegen die Tempotaschentücher verteilt. Also, und so musste man sehen. Am besten jeden Tag gucken und so, wo es was gab. Und so viel nehmen, wie man kriegen konnte. Oder wie wir gerade rüber vom Gemüseladen gewohnt, wenn eine Schlange stand. Geh mal hin, guck mal, was es gibt, stell dich mal an. Und so. Aber das war normal, also.
Vorratskauf, Mangel, Rennereien, war normal. Glück war, etwas ergattert zu haben. Ein Ferienplatz im Erzgebirge war gut, einer an der Ostsee, Volltreffer. Glück war auch, endlich eine Wohnung zugeteilt zu bekommen. Von der KWV, der Kommunalen Wohnungsverwaltung der DDR.
Ich bin jede Woche dienstags zum Wohnungsamt. Mir war schon immer schlecht vor dienstags. Aber man musste sich in Erinnerung bringen und so. Dann nein, wir haben nichts. Und jeden Dienstag bin ich dahin gelaufen. Also das war, und da saßen Massenleute. Und die haben irgendwie, weiß ich, in Löchern oder bei den Eltern noch, obwohl sie schon verheiratet und Kinder waren.
Echt?
Es gab keine Wohnung. Also Wohnung war und so. Und du durftest ja auch nicht in eine andere Stadt ziehen. Das gab es einfach nicht. Wenn du sagst, ich ziehe mal nach Berlin und mach, nö. In Berlin bist du überhaupt nie reingekommen.
Ehrlich?
Nö. Du hast da keine Chance gehabt. Also dann musstest du irgendwelchen kennen, der dich dann aufnimmt und so. Und dann irgendwann Gewohnheit. Warst du da, aber so als normaler Mensch, du sagst, ach, ich würde jetzt gerne mal nach Berlin ziehen, ich suche mir da eine Wohnung. Keine Chance. Sowas gab es überhaupt nicht.
Für einen normalen Menschen wie meine Mutter war eine unsanierte Altbauwohnung echtes Glück. Die Neubauwohnung mit Fernheizung, ein ferner Traum. Den hat sie sich tatsächlich später erfüllt, Ende der 90er Jahre. Als es die DDR schon fast 10 Jahre nicht mehr gab, da zog meine Mutter begeistert in eine Neubauwohnung, als jeder schon abschätzig von der Platte sprach. Glück war für meine Mutter auch, ihr Glück nicht in der Ehe suchen zu müssen. Sie hat es nicht gefunden und musste es in der DDR der 70er Jahre auch nicht erzwingen.
Da war für mich der Ofen aus, so sagt man. Und dann habe ich das alles so arrangiert?
Es geht hier übrigens nicht um meinen Vater. Der kam erst ein paar Jahre später, Ende der 70er. Da war meine Mutter schon glücklich geschieden.
Dann bin ich heimlich mit einem Kollegen, der ist mit so einem Barkas, mitgefahren, haben wir meine Sachen eingeladen und ab in die neue Wohnung. Also gar nichts gesagt.
Das heißt, du hast dir heimlich eine Wohnung gesucht?
Ja. Und bin dann heimlich umgezogen und dann war ich weg.
Das ist ja der Hammer. Und dann hast du da quasi deine Sachen zusammen in einem Tag oder wie, als er nicht da war? Oder?
Genau, an Arbeitstag, da habe ich den Kollegen gefragt, in der Arbeitszeit da und ob er mich da, ja klar, hilft er mir und so. Haben wir alles eingeladen, was meins war und ab durch die Mitte.
Und aber jetzt, also auch nicht hingeschrieben hier einen Zettel, tschüss, ich bin weg.
Der hat ja dann die Scheidungspapiere gekriegt.
Hat was von Roadmovie das Ganze. Aber lief das auch in Wirklichkeit so ab? So einfach, cool und abgeklärt?
So kompliziert wie das heute ist, war das nicht. Du bist hingegangen, also hast die Entscheidung also schriftlich eingereicht, was dir nicht passt. Naja, und dann waren wir da und dann war kurz und schmerzlos.
Und da war aber zum Beispiel auch nie die Frage, wer da das Sorgerecht bekommt oder so?
Nee, also er wollte das ja sowieso gar nicht. Also das war für ihn überhaupt kein Thema.
Scheidung kein Thema. In der DDR üblich, zumal in den 70er und 80er Jahren. Jede dritte, dann jede zweite Ehe wurde geschieden.
Wenn es nicht geht, geht's nicht. Man muss sich ja nicht da irgendwie quälen und bloß um des guten Rufes willen. Nö.
Und als du da rausgegangen bist, warst du, wie hast du dich da gefühlt?
Super. War ich jetzt endlich den los, alles super. Ich hatte eine Wohnung, ich hatte Arbeit. Was sollte denn noch? Also ich meine, zu DDR-Zeiten war es ja auch nicht so schrecklich, geschieden denn zu sein. War halt so. Ich war geschieden.
Und so Alleinerziehende, davor hattest du aber eigentlich
nichts? Nee. Das war eigentlich, war nicht schlimm. Also ganz klar, ich meine, vorher war ich ja auch alleinerziehend. Der hat ja unnichts gemacht. Der war ja überhaupt nicht für den da.
Krass.
Ja. Kurz und schmerzlos Schluss.
Das Ganze hat meine Mutter dann nochmal wiederholt. Nur ohne heiraten. Neuer Mann, neues Kind, nämlich ich, neue Trennung. Und eben auch neuer Arbeitsplatz. Den bei der Post. Und ab da blieb meine Mutter dann ledig, alleinerziehend, Postzustellerin. Das war aus heutiger Sicht eine fast schon historisch richtige Entscheidung. Ab da war jedenfalls mehr als nur Durchkommen angesagt. Sie hat eine Fortbildung zur DDR-Postfacharbeiterin gemacht.
Ihre Titel Kollektiv der sozialistischen Arbeit.
Mensch.
Das sagt ihr durch. Facharbeiter für Postverkehr.
Und meine Mutter hat ihren Führerschein gemacht.
Also ich habe schon immer Blut und Wasser geschwitzt, aber bei den Prüfungen, das war im November, ich hatte nur ein T-Shirt an und habe geglüht wie eine Sonne. Also, aber ich habe es geschafft, ich habe es beim ersten Mal geschafft, ich war ganz stolz auf mich, also ich habe es alles geschafft und dachte ich, na toll, ich kann jetzt Auto fahren. Na und dann bin ich natürlich auf eine Autotour gekommen. Und dann kam der Winter, das war 77 oder so, wo 2 Meter Schnee. Und dann mit dem Trabi nach Süd. Kannst dir vorstellen, war das, also das war meine Probe, meine Generalprobe. Dachte ich auch, also das war Chippe, Sack mit und dann Schaufel. Wisst ihr, wie oft ich da mich da rausgeschaufelt habe? Da war ja keine Straße gestreut oder überhaupt frei gemacht. Das waren ja nur Feldwege, kannst du sagen. Hm. Und so, oder stecken geblieben oder liegen geblieben. Die Trabis waren ja immer kaputt. Denn sonnabends kein Auto mehr da, kein Mechaniker. Dann kam der mit einem LKW, mit einem W50 und hat mich abgeschleppt, mit einem Trabi hinten dran. Kannst du dir das vorstellen? Ein riesen LKW und ich habe mit meinem Trabi da hinten gebammelt. Also wir haben schon Sachen da gemacht. Also, nee.
Wahnsinn.
also überhaupt diese Lage, die haben eins ausgebaut, Ersatzreifen hatte keiner mit, also weil die haben sie ja dann gebraucht. Und dann hatte ich immer einen Platten und dann kam der Meister und der Rad gewechselt und der hatte noch einen Schraubenschlüssel, der kaputt war. Da musste ein Treckerfahrer anhalten, der ihm Schraubenschlüssel gebraucht hat. Also so war die Lage, wisst ihr?
Alles auf dem Zahnfleisch.
Oh, aber voll, voll.
Improvisationskunst, immer gefragt in der DDR. Und harte Arbeit, die war meine Mutter ja gewöhnt. Dafür gab es Sicherheit. Wenn sie nicht woanders hinging, dann würde sie für immer hier bleiben, bei der Post. Arbeitsplätze waren sicher. Das galt für alle.
Eben. Also, du siehst ja, die manche Schwänzer, die ewig krank gemacht und wurden nicht rausgeschmissen und so, wisst ihr. Aber andere mussten dann mitarbeiten. Das war ja bei uns oft so, dass wir da, wir hatten auch immer welche, wisst ihr, die dann einfach krank waren, krank gemacht haben, also nicht krank waren, sondern gemacht haben.
Das wusste den, man auch, dass die nicht wirklich krank waren.
Das wusste man, also das war ganz, aber da wurde, die wurde nicht gekündigt oder so. Das war halt so. Wenn die denn kamen, war man glücklich.
Die DDR und auch die DDR-Post war schlecht organisiert und deshalb großzügig. Sie brauchte jeden und jede.
Na klar, die haben ja immer Leute gesucht. Die haben mich mit Kusshand genommen.
Auch eine alleinerziehende Frau mit ihren zwei Kindern, die immer mal wieder krank waren.
Du hattest ja immer so mit Ohrenentzündung und so. Kein Thema. Also da, dass man sich da sorgen, der Arbeitsplatz war immer noch da. Also da war nicht, dass du gekündigt wirst, weil du jetzt ein Kind zu Hause bist.
Meine Mutter in den 80er Jahren in der DDR. Sie hatte eine Arbeit, eine große Wohnung. Sie organisierte den Alltag, die Kinder, den Mangel. Sie war zufrieden. Sie hatte Bücher zum Lesen. Immer wieder bekam sie für uns im Sommer den Urlaubsplatz an der Ostsee. Und ich habe schon im Kindergarten gelernt, dass wir die tollen Serien im Westfernsehen zwar gucken durften, aber im Kindergarten nicht darüber reden. Zum Glück haben meine Kindergärtnerinnen ein Auge zugedrückt. Bestimmt. Sie haben bestimmt bewusst überhört, wie wir alles nachgespielt haben, was wir am Abend vorher gesehen hatten. Es war zwar keine bunte Westwelt, nur eine schwarz-weiße, zumindest bis ich in die Schule kam. Denn ein Farbfernseher in der DDR der 80er Jahre war immer noch unerschwinglicher Luxus. Viel hat meine Mutter in ihrem kleinen Keller nicht aufgehoben. Aber die Briefe von der Tante aus Kanada, die sind noch da. Wichtige Briefe.
Hier bist du sehr erstaunt, diesen 100-Dollar-Schein hier zu finden. Ich möchte dir ab und zu etwas schicken, bis du alles für einen Farbfernseher zusammen hast. Bei deiner Antwort schreibe nur kurz, danke für den Dollarschein. Dann weiß ich, dass er ankam. Lege ihn gut beiseite, vielleicht schaffe ich es bis Weihnachten und du kannst dir einen kaufen. Aber bitte schweige, bis du ihn hast und bis du das Geld dafür hast. Sonst wird es auf der Post gestohlen, dann ist alles umsonst. Jetzt bitte und hoffe, es kommt sehr gut an. Hoffentlich geht euch gut.
Ist ja krass.
Ja.
Ja, und war das jetzt, waren da die 100 Dollar drin, oder?
Ja, 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 die waren ja, die hat ja immer mehrmals so 100 Dollar geschickt, wisst ihr?
Ach
und
so.
Dann zweimal waren die 100 Dollar weg.
Zweimal sogar?
Ja, da war der Brief so, hier so an der Seite aufgeschlitzt und dann mit so einem stumpfen Klebeband zu. Wisst ihr, was du nicht gleich siehst? Das hat nicht geglänzt. Da, also erst als man das dreimal hingeguckt hat, hat man gesehen, dass die das aufgeschlitzt hatten. Der Brief war drin, die 100 Dollar waren weg. Und zweimal war das so.
Und du wusstest aber, dass da eigentlich jetzt hätte Geld drin sein müssen.
Ja, waren ja so Andeutungen und so.
Krass.
Und die, in der Zeit kamen ja immer Briefe mit 100 Dollar.
Und du, dir war gleich klar?
Logisch, also natürlich auf der Post wurde gemogelt, die war das, aber ich glaube nicht, das war so fein gemacht. Das war Profiarbeit.
Also meinst du, war die Stasi?
Ja, denke ich schon, wenn die da Briefe kontrolliert haben. Und dann klar, 100 Dollar, brauchten jede Devise.
Wie viel Geldscheine hatten die dann, die Tante geschickt aus Kanada?
Naja, so um die 1000 waren das denn? So viel hat ja damals der Fernseher gekostet. Die hätte, ich glaube, wenn ich nie geschrieben hätte, jetzt ist aber Schluss, die hätte immer weiter geschickt. Also ich fand das total toll von ihr.
Welche der waren denn? Wisst ihr das noch?
Das muss auch 86 gewesen sein.
Ja, ne?
Ja.
Würde auch sagen.
Jedenfalls. Und dann sind wir in Intershop und halt den Fernseher nach Hause geschleppt.
Es war wie Weihnachten im Herbst. Wunderbar. Und es würde immer so weitergehen. Alles war klar, sicher. Bis der Westen zum ersten Mal anklopfte und sagte, na, wie wär's mit uns beiden?
Ich kann in den Westen fahren. Wisst ihr, als DDR-Bürger in den Westen fahren, das war ein Geschenk des Himmels eigentlich.
Im Oktober 1988 hatte sie eine dieser berühmten Einladungen bekommen von der Tante im Westen zum runden Geburtstag. 75. in Köln. Da durfte sie fahren, so haben wir das genannt. Meine Mutter und ihre Schwester zum allerersten Mal nach drüben. Und wohl für lange Jahre das letzte Mal? Denn eigentlich waren Westreisen in der DDR erst als Rentnerin erlaubt. Für die Verwandten in Köln war die Sache deshalb klar.
Die haben alle gedacht, jetzt bleiben wir da, meine Schwester und ich. Aber da haben wir überhaupt, die Kinder waren ja hier.
Und wir, die Kinder, haben fieberhaft darauf gewartet, dass sie wiederkommen, meine Mutter und meine Tante. Nicht nur wegen der Westgeschenke.
Was war größer jetzt? Freude, dass du die Verwandten wieder siehst? Freude, dass du überhaupt am Westen bist?
Naja, erstmal war es überhaupt, klar, habe ich mich auch gefreut, dass ich hier Tante Lene und so wieder gesehen habe. Und eben schon alleine diese Glitzerkaufhäuser. Ich meine, heute macht mir das nicht, heute stresst mich das, wenn ich da ewig durchs Kaufhaus latschen muss. Aber damals, das war einfach nur, also toll.
Hast du das Gefühl gehabt, die sind glücklicher, die Verwandtschaft?
Na, glücklicher, die haben von Geld geredet. Geld war ihr Thema Nummer eins, wisst ihr?
Nach einer Woche am Rhein war alles vorbei. Zurück nach Hause.
Man wusste einfach, man lebt so und wir konnten nicht weg.
Das nächste Mal vielleicht dann in 20 Jahren?
Also ich muss dir ehrlich sagen, ich wäre da nicht drauf gekommen.
So hat es meine Mutter damals in diesem alten Interview schon gesehen, als ich sie über 89 ausgefragt habe.
Ich meine, der Pfarrer hat ja schon im Mai zu deiner Kommunion gesagt, also so bleibt es nicht, da ändert sich was. Und wir haben dann gesagt, ach, so was soll denn, das kann nicht sein und so. Ich habe das nicht geglaubt, dass da irgendwie wirklich, dass unsere Regierung einfach so, das war für mich der Sozialismus, der ist ewig, das ist selbstverständlich und so.
Mit Selbstverständlichkeiten wurde dann aufgeräumt, ab Sommer 1989, als immer mehr Menschen geflohen sind aus der DDR, über Ungarn, über die Tschechoslowakei. Aber meine Mutter dachte nicht darüber nach, wegzugehen. Auch jetzt nicht.
Nee, also ich wäre nie abgehauen, die Idee wäre gar nicht gekommen und so. Nee. Ich habe mich eingerichtet in meinen Sozialismus.
So war's. Das Leben, das Normale. Ihr normales Leben. Es lief immer weiter. Wie und wieso sollte sich daran etwas ändern?
Gut, die Leute hauen alle ab. Na, die müssen doch bescheuert sein. Die Lager da drüben, ob das nun das Richtige ist. Die haben ja auch in Zelten gewohnt und so. Die dann über Tschechien und so. Und naja, klar, es war schon, man hat schon überlegt vielleicht, naja, aber nie. Die Sicherheit verlassen, nie. Ich da, nie. Gar nicht dran gewesen.
Wann denkst du an, wann dann für dich abzusehen war oder wann denn überhaupt, also jetzt geht es nicht mehr zurück?
Ja, klar haben wir, wo denn schon grenzt, naja, jetzt wird es was anders, muss was anders werden und so. Die können ja nun nicht zulassen, dass alle Leute noch abhauen, dass nur noch ein paar da bleiben. Die müssen irgendwas ändern, aber was? Und das ist so rigoros, dass ihm wirklich der Sozialismus abgeschafft. Ich habe gedacht, mit dem Grenz machen sie nun wieder einen richtigen, also dass es richtig weitergeht und so mit der DDR und so, aber dass das nur ein Deutschland wird, nie.
Auch nicht, als im Oktober die Leipziger Montagsdemonstrationen immer größer werden.
Da war ja Aufbruch überall und das hatten sie ja gar nicht mehr so richtig im Griff. Und die in Leipzig sind gelaufen jeden Montag und da haben wir gedacht, also wenn die dass das in Leipzig so furchtbar, dass vielleicht wirklich, dass die da Panzer hinstellt, das wusste man ja nicht so richtig.
Also das ist immer gleich mit dem Schlimmsten.
Ich hab immer gleich, also ich bin nicht so, dass ich sage, ja, jetzt ich stehe auf und kämpfe. Nee, ich habe mir alles immer überlegt, was ja sein könnte.
Also lieber keinen Protest, lieber vorsichtig sein. Das war die Lektion, die sie schon als Schülerin auf dem Kartoffelacker gelernt hat. Und später als Katholikin, der man am Arbeitsplatz mit Konsequenzen drohte, weil sie zur Kirche ging und nicht zur 1. Mai-Demo. Bloß nicht in der Schule erzählen, hatte meine Mutter mir dann befohlen, wenn wir wieder Westfernsehen geguckt hatten. DDR-Fernsehen? Nur für Märchenfilme und ein Kessel Buntes. Aber im Herbst 1989 lief wie immer Westfernsehen. Auch an jenem Donnerstagabend Anfang November.
Habe ich irgendeinen Film wahrscheinlich gekickt oder was? Wie? Da könnte ich mir heute noch ärgern, dass ich da nicht die Nachrichten angelassen habe.
Meine Mutter schaltet den Fernseher aus und geht ins Bett. Sie muss ja wie immer früh raus am nächsten Morgen, dem 10. November 1989. Und wie immer morgens hört sie Radio. Natürlich Rias.
Riesenansturm von DDR-Besuchern. Die Polizei in West-Berlin ist überfordert. Sie hat inzwischen das Zählen der Besucher aus dem Osten aufgegeben.
Benachrichtigt durch die Meldung, die über Radio... Jetzt muss ich erklären, was hier gerade passiert ist. Die Menschen, die um mich herum auf diesem Turm stehen, ich habe das erwähnt, sehen gerade, dass das Gittertor, was ich vorhin beschrieben habe, in der zweiten Mauer geöffnet wird. Jetzt gehen...
Ja! Jetzt kommt der Durchbruch.
Und meine Mutter reißt die Tür auf zum Zimmer, in dem mein Bruder schläft.
Mensch, du junger Bursche, liegst hier im Bett und pennst. Die Leute tanzen auf dem Kudamm. Und du und oh, ich ihnen vorher schickt. Ich bin natürlich brav zur Arbeit gegangen, der sein Fahrrad in den Wald geschmissen und statt zur Arbeit nach West-Berlin. Und naja, dann sind wir ja so nach dem gefahren. Da hatte ich auch noch Bedenken, dich aus der Schule zu nehmen. Die halbe Klasse war weg und alles. Und ich habe mir so eine Köppe gemacht. Und kann ich das verantworten? Und so, ja, da hast du Schule geschwänzt.
Dabei war das einfach egal.
Hier Bahnhof genau. Friedrichstraße, Mann, das ist ja historisch, ey.
Ja.
Visum, Antragstellung. Ein, 11.11.89.
Genau, das, wo wir in erste Mal da im Westen.
Das ist ja geil.
Und natürlich sind wir nach West-Berlin gefahren.
Naja, und dann hatte man irgendwie immer Angst, na, das kann nicht so bleiben, dass sie wieder die Grenze zumachen.
Die Grenze blieb aber offen. Und alles ging so rasend schnell, wie im Rausch. Alles neu. Freie Rede, freie Wahlen, die eigene Meinung nicht mehr verstecken zu müssen, für meine Mutter aber vor allem nicht öffentlich das Gegenteil behaupten zu müssen von dem, was man denkt. Politisch denken und wählen und für sich sein dürfen, ohne die gesellschaftlichen Verpflichtungen und den Druck vom Staat, den Jugendverbänden und den Gewerkschaften in der DDR. 89-90, der Rausch der neuen Freiheiten. Aber auch alles wird ausgetauscht. Waren, Politiker, Lehrerinnen, Vorgesetzte, nichts ist mehr, wie es war. Nichts ist mehr sicher.
Mitteilung des Ministeriums für Post- und Fernmeldewesen, 24. September 1990. Die Post trägt Sorge um den Erhalt der Arbeitsplätze im eigenen Bereich. Dabei liegt es uns am Herzen, für alle sozialverträgliche Lösungen zu finden. Für die überwiegende Mehrheit der 130.000 Beschäftigten der Deutschen Post kann auf der Grundlage des Einigungsvertrages der Arbeitsplatz gesichert werden.
Und wenn du dir sagst, dass der so alles unsicher war, wie hast du denn dann die Wände im Mauerfall und so empfunden?
Naja, sicher war das erstmal. Erstmal war ja natürlich die Freude, das ist ja klar. Aber... irgendwie, man wusste, Kinder wusste ja richtig, wie es weitergeht und was wird und alles so. Aber wir waren, wir brauchten nicht in den Westen gehen, der Westen ist zu uns gekommen. Erstmal, ich hatte meine Wohnung, konnten mir ja Kinder nehmen, ich brauchte nicht neu anfangen, ich hatte meinen Job. Also, und das andere, das kriegt man ja mit der Zeit dann so, brauchte ja nicht alles neu machen. Im Grunde genommen lief es ja bei uns, also bei mir, weiter wie vorher. Gut, ich habe dann Westgeld gekriegt, aber ich habe meinen gleichen Job gemacht. Ich hatte meine Wohnung. Und zwar, eigentlich wurde es ja nur besser. Es wurde ja nicht schlechter, für mich jedenfalls.
Die Bundespost übernimmt 1990 die Deutsche Post. Und meine Mutter behält ihren Arbeitsplatz. Bleibt Zustellerin bis zur Frührente. Ihr Job wird härter, die Tage länger, die Zustellbezirke größer. Um sie herum kommen und gehen die neuen Kolleginnen immer schneller. Denn bald gibt es nur noch befristete Verträge. Meine Mutter sieht deshalb schon damals, Ende der 90er, im Rückblick vor allem eins. Dass sie verdammt großes Glück gehabt hat. Dass es ihr nicht so ergangen ist wie Millionen anderen.
Wenn ich mir vorstelle, ich müsste so aufs Sozialamt oder Arbeitsamt und dann nach Stunden, oh, das würde mich fertig machen. So etwas würde mich, also das hasse ich ja. Und denen dann da meine Situation schildern und so nicht. Also so weit, ich war mal froh, dass ich für mich selber sorgen kann. Und ich, also das wäre für mich die furchtbarste Vorstellung, vielleicht zum Sozialamt zu gehen und denen offen zu legen und sagen, ich brauche eine Winterjacke. Oder also ich weiß nicht, wie ich das überstehen würde. Das wäre für mich nie. Also das möchte ich nicht. Also das stelle ich mir so horrormäßig vor. Ich bin froh, dass ich mich selbst ernähren kann und dass wir einigermaßen über die Runden kommen. Und dass ich keinem Danke sagen muss, ich tue ja was dafür. Wa? Also da bin ich so froh darüber. Kannst du dir ja nicht vorstellen.
Dieses Grundgefühl der 90er ist geblieben. Glück war jetzt, den Job behalten zu können, selbstständig bleiben zu können, ein neues, normales Leben hinzukriegen.
War das irgendwie eine Umstellung? So erstmal damit klarzukommen, wie jetzt was alles kostet und wie das jetzt alles ist und so?
Klar hat man erst überlegt, oh Gott, ein Brot, wie viel hat das da gekostet und so. Brötchen da, 25, 30 Pfennig, um Gottes Willen, das kann ja nicht sein. Ne? Aber ja, man hat schon immer gedacht, oh nee, das kannst du ja nicht, das ja. Aber manches war ja auch billiger, also billig, denn... So, naja, und Textilien war billig eigentlich. Wenn bei uns einigermaßen wolltest, das war ja teuer. Richtig, also, dann gab es ja halt auch Billigsachen, halt ein billiges T-Shirt oder die Pullover und so, war auch nicht so teuer. Mhm. Das war schon toll, also da konnte man schon mal mehr zuschlagen, sag ich mal so.
Mhm. Aber würdest du sagen, dass du da mehr zur Seite legen konntest dann danach?
Naja, so viel mehr auch nicht, ehrlich gesagt, nee. Ist klar, ist manchmal was auf dem Konto geblieben, aber dass man nun Berge sparen konnte und nicht. Das Leben war eben dann ganz schön teurer geworden.
Durchkommen war wieder angesagt. Das hatte meine Mutter ja geübt, das war ja normal. Sie hat die Härten wieder gemeistert, hat auch Glück gehabt. Und hat die neuen Freiheiten für sich genutzt.
Ja, eigentlich eine dolle, wenn sie so erzählt, eine dolle Lebensgeschichte, wa? Denkst du, meine Güte, hast ja doch allerhand mit dir gemacht.
Dit war normal, ein Frauenleben in der DDR und danach. Sie hörten eine Sendung von Katharina Thoms. Ton Fabian Schaller und Katharina Thoms. Musikclips Chill Carrier.